Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag. Aus dem Prager Studio begrüßt Sie Marketa Maurova. Zunächst die Nachrichten. Die tschechischen Bürger werden über den EU-Beitritt ihres Landes höchstwahrscheinlich in einem Referendum entscheiden. Die obere Kammer des tschechischen Parlaments hat heute das Verfassungsgesetz einstimmig gebilligt, das Regeln für eine Volksabstimmung über den EU-Beitritt festlegt. Sollte auch das Abgeordnetenhaus das Gesetz unterstützen, werden die Tschechen schon in der ersten Hälfte des kommenden Jahres zur Wahl gehen können. Der Senat lehnte allerdings eine Vorlage ab, die die Ausschreibung von allgemeinen Referenden, das heißt eine direkte Entscheidung der Bürger über verschiedene Angelegenheiten, ermöglichen sollte. Mit einem Patt endete die Debatte über eine Gesetzesnovelle, mit der die Senatoren von der Christlich-Demokratischen Volksunion, Freiheitsunion und Demokratischen Bürgerallianz eine Direktwahl des Staatsoberhauptes einführen wollten. Unter den Senatoren fanden sich weder genug Stimmen für eine Ablehnung noch für eine Verabschiedung dieser Novelle. Die Wahl des Nachfolgers von Václav Havel wird in 4 Monaten von den beiden Kammern des tschechischen Parlaments vorgezogen. Der zweite Tag des Besuchs von Präsident Václav Havel in den Vereinigten Staaten steht heute ganz im Zeichen des ersten Präsidenten der 1918 gegründeten Tschechoslowakei. Am Vormittag war Havel in Washington beim internationalen Symposium Präsidentenbefreier Tomáš Garrigue Masaryk und Amerika zu Gast. Am Nachmittag wird er im Masaryk Park der US-Hauptstadt feierlich die Statue des einstigen tschechoslowakischen Staatsoberhauptes enthüllen. Bereits am Mittwoch war Havel mit US-Präsident George Bush zusammengetroffen und hat ihm Hilfe beim Kampf gegen das Böse in der Welt zugesagt. Der liberale Minister ohne Portefeuille Wladimír Mlynář wird ab dem 1. Januar 2003 das neu entstehende Ministerium für Informatik führen. Ein entsprechender Entwurf zur Änderung des Kompetenzgesetzes wurde am Mittwoch einstimmig von den 3 Parteien der tschechischen Koalitionsregierung verabschiedet. Vertreter der NATO-Mitgliedstaaten treffen heute und morgen in Prag zusammen, und zwar im Rahmen der Internationalen Konferenz über die Entwicklung der Verteidigungsfähigkeiten. Ziel des sogenannten kleinen Gipfeltreffens, das vor dem NATO-Gipfel im November stattfindet, ist es, unter anderem Möglichkeiten einer Spezialisierung einzelner Mitgliedstaaten auf konkrete militärische Fächer zu erörtern. Die tschechischen Bahnen werden am Freitag den Verkehr der Eurocity-Züge zwischen Prag und Berlin teilweise wieder aufnehmen. Die Strecke war infolge der Überflutungen in einigen Abschnitten nicht befahrbar. Wesentlich eingeschränkt bleibt der Verkehr zwischen der tschechisch-deutschen Staatsgrenze und Dresden, wo immer noch nur ein Gleis genutzt werden kann. In der nordböhmischen Stadt Žatec-Sác treffen heute tschechische und deutsche Landsleute zusammen, um gemeinsam über das Massaker zu sprechen, das im Juni 1945 im unweit gelegenen Postoloprty-Postelberg an der damals dort lebenden deutschen Bevölkerung verübt worden war. Berichten von Historikern zufolge sind dort seinerzeit 800 Deutsche erschossen worden. Nach 1989 gab es in Bezug auf das Postelberger Massaker mehrere polizeiliche Untersuchungen. Aus Mangel an Beweisen mussten diese jedoch eingestellt werden. Abschließend der Wetterbericht. Am Freitag bewölkt bis bedeckt, mit örtlichen Regenschauern muss gerechnet werden. Die Nachttemperaturen sinken auf 12 bis 8 Grad. Die Tageshöchstwerte erreichen 16 bis 20 Grad Celsius. Das waren die Meldungen. In unserem Programm geht es nun weiter mit dem Tagesecho und Lothar Martin.
Tagesecho. Die Regierungskrise in Tschechien wurde abgewendet und Präsident Václav Havel traf am Mittwoch im Weißen Haus zu Washington mit US-Präsident George Bush zusammen. Diese 2 Spitzenthemen bilden den Auftakt zu unserem heutigen Tagesecho, zu dem ich Sie recht herzlich begrüße. Des Weiteren werden wir Sie über eine Ausstellung des tschechischen Fotografen Josef Sudek in Paris informieren und darüber, was es in Tschechien mit dem sogenannten Tag ohne Autos auf sich hat. Dies und unsere Sendereihe Begegnung hören Sie in den nachfolgenden Minuten, zu denen ich Ihnen gute Unterhaltung wünsche. Mit der Unterzeichnung einer zusätzlichen Erklärung zum Koalitionsvertrag wurde am Mittwoch die Regierungskrise in Tschechien beigelegt. Martina Schneiberger fasst zusammen.
Am Mittwochvormittag unterzeichneten die führenden Vertreter aller drei Regierungsparteien, der Sozialdemokraten, der Christdemokraten und der Freiheitsunion, einen Zusatz zum Koalitionsvertrag. Damit wurde die Krise beigelegt, die am vergangenen Freitag durch die Ablehnung des sogenannten Steuerpakets zur Finanzierung der Hochwasserschäden im Abgeordnetenhaus hervorgerufen wurde. Zur Billigung der vom Kabinett vorgeschlagenen Steuermaßnahmen fehlte damals eine einzige Abgeordnetenstimme. Die Abgeordnete der Unionisten Hanna Marwanowa lehnte nämlich den Entwurf der Regierungskoalition ab. Und ein weiterer Abgeordneter der Koalition, Herr Kavan, war zu der Zeit in New York, wo er die UN-Vollversammlung leitete. In demselben unterzeichneten Dokument verpflichten sich die Koalitionsparteien, dass sie vor Abstimmungen über wichtige Regierungsprojekte im Parlament die Zustimmung ihrer ganzen Fraktion sichern. Der amtierende Chef der Freiheitsunion, Ivan Pilip, ist davon überzeugt, dass sich eine derartige Regierungskrise nicht wiederholen wird.
Aus dem Grund wurde diese Zusatzerklärung ausgearbeitet. Diese heißt es, dass sich alle Abgeordneten einer Fraktion im Vorfeld wichtiger Abstimmungen einig werden sollen.
Premierminister Wladimir Spidla ist davon überzeugt, dass die Gefahr, dass die Freiheitsunion bei Verletzung der vereinbarten Regeln die Regierung verlassen würde, nur eine Art Garantie bleibt, die im Zusatzvertrag verankert ist.
Ich meine, dass es überflüssig ist, weitere Überlegungen bezüglich dieses Textes anzustellen. Diejenigen, die ihn unterzeichneten, halten ihn für verpflichtend und werden sich danach richten.
Präsident Václav Havel, der zurzeit zu einem offiziellen Besuch in den USA weilt, brachte seine Zufriedenheit mit der Lösung der Krise zum Ausdruck.
Es ist selbstverständlich eine gute Nachricht. Ich hoffte während meines letzten Treffens mit den Vorsitzenden der Regierungsparteien vor meiner Abreise in die USA, dass sich die Lage in diese Richtung entwickeln würde. Ich bin froh, dass es nun tatsächlich zu dieser Lösung gekommen ist. Der tschechische Präsident Václav Havel weilt zu seinem letzten offiziellen Besuch in den Vereinigten Staaten. Am Mittwoch sprach er US-Präsident George Bush Hilfe beim Kampf gegen das Böse in der Welt zu. Dagmar Kebalova nennt weitere Einzelheiten.
Zentrales Thema in den Gesprächen der beiden Präsidenten war Saddam Hussein. Dies berichtete auch der Reporter des tschechischen Rundfunks Miroslav Konvalin aus den USA.
Bei dem einstündigen Gespräch im Weißen Haus, wo Präsident Havel seit dem Regierungsantritt von Präsident Bush zum ersten Mal zu Gast war, waren sich beide Politiker einig, dass die USA das Recht haben, den Irak anzugreifen, sie sollten dies aber nicht alleine tun. Mit Zustimmung des Sicherheitsrates sollten ihnen alle Verbündete in der NATO helfen. Präsident Bush informierte Präsident Havel darüber, dass der Irak über Massenvernichtungswaffen verfügt und bereit ist, diese einzusetzen.
Präsident Havel verglich das Hussein-Regime mit dem Hitler-Deutschland im Jahre 1938. Wenn sich damals Europa zusammengeschlossen hätte, hätte es sich später nicht der Gewalt stellen müssen, sagte Havel. Man müsse sich im Interesse des Friedens und der Freiheit mit diesem Mann auseinandersetzen, meinte Bush und stützte seine Worte auch auf seine Kenntnisse von Havels Schriften. Als ich ihre Texte las, sagte Bush dem tschechischen Präsidenten, sei dort genau geschrieben, dass wir uns den Drohungen stellen müssen. Bush bezeichnete Havel als Symbol von Mut und Tapferkeit und eine Persönlichkeit, die geholfen hat, die Welt zu verändern. Die beiden Staatsmänner waren sich auch über die Bedeutung des bevorstehenden NATO-Gipfels in Prag einig. Präsident Bush bedankte sich bei der Tschechischen Republik für die Unterstützung im Kampf gegen den Terrorismus. Václav Havel bezeichnete seine Reise in die USA aus mehreren Gründen als besonders wichtig. Wegen der internationalen Situation nach den Terroranschlägen in den USA, den amerikanischen Bemühungen um eine Veränderung des Regimes in Irak und wegen der geplanten NATO-Erweiterung auf dem NATO-Gipfel, der im November in Prag stattfinden wird. Nicht zuletzt sei diese Reise eine Art Abschied als Präsident der Tschechischen Republik.
Im Europäischen Haus der Fotografie in Paris kann man seit Dienstag Werke eines der bedeutendsten tschechischen Fotografen besichtigen. Mehr verrät Ihnen Silja Schultheiß.
Was wäre die tschechische Fotografie ohne Josef Sudek? Es gibt wohl kaum einen Fotografen, der mit so viel Ausdauer und Geduld Prag in den unterschiedlichsten Stimmungen und zu den unterschiedlichsten Tages- und Nachtzeiten erfasst hätte. Eines der großen Geheimnisse von Josef Sudeck, der als 21-Jähriger im Ersten Weltkrieg seinen rechten Arm verloren hatte, war dabei das Warten auf das richtige Licht. Im Rahmen der tschechischen Kultursaison, die seit Ende Juni in Frankreich läuft, werden einige von Sudecks bekannten Prag-Fotografien jetzt in Paris gezeigt. Die Ausstellung unter dem Titel Panorama Prag fasst 60 Originalfotografien aus dem gleichnamigen Zyklus zusammen, der erstmals im Jahr 1958 ausgestellt wurde. Entdecken können die Besucher des Europäischen Hauses der Fotografie auf den Fotos in einem ungewöhnlichen länglichen Format nicht nur, wie beliebte Prager Plätze im Stadtzentrum in den 50er Jahren aussahen. Auch Außenbezirke der tschechischen Hauptstadt sind in dem Zyklus zu sehen. Auch wenn das Werk Sudecks vor allem mit Prag verbunden wird, nahm der Fotograf seit den 20er Jahren auch Porträts und Stillleben auf. Parallel zu der Sudeck-Ausstellung, die noch bis zum 20. Oktober im Europäischen Haus der Fotografie in Paris zu besichtigen ist, können sich die Bewohner und Gäste der französischen Hauptstadt auch noch in einer anderen Ausstellung mit tschechischer Fotografie vertraut machen. Im Pariser Tschechischen Zentrum läuft noch bis zum 28. September eine Ausstellung unter dem Titel »Der Akt in der zeitgenössischen tschechischen Fotografie«. Bei der tschechischen Kultursaison, die derzeit in Frankreich läuft, handelt es sich um die größte Schau tschechischer Kultur im Ausland in den vergangenen 10 Jahren.
Bereits zum 10. Male wird an diesem Freitag in Tschechien die Aktion Tag ohne Autos durchgeführt, bei der die Einwohner mehrerer Städte aufgefordert werden, ihre Privatfahrzeuge an diesem Tag nicht zu benutzen, sondern mit den städtischen Verkehrsmitteln auf Arbeit oder zum Einkauf zu fahren. In diesem Jahr haben sich rund 50 Städte dieser Aktion angeschlossen. In 12 von ihnen, darunter Liberec-Reichenberg und Jablonec nad Nisou Gablonc, können dabei Busse und Straßenbahnen am Freitag kostenlos genutzt werden. Was es mit dieser Aktion aber an sich auf sich hat, dazu sagte der Vorsitzende der Bürgerinitiative Ožibení zur Deutschbelebung, Peter Stepanek, gegenüber Radio Prag.
Der Tag ohne Autos ist eine sehr wertvolle symbolische Aktion, die erstens eine Vielzahl von Bürgerinitiativen mobilisiert, die für einen bevorzugten städtischen Verkehr mit Massentransportmitteln zur Verbesserung der Umwelt eintreten. Die Vorteile dieses Verkehrs lassen sich an diesem einen Tag zeigen. Das hat Einfluss auf die öffentliche Meinung, weil die Menschen diese Form der Beförderung an dem Tag selbst in der Praxis testen können. Zweitens können die städtischen Rathäuser, die sich sonst vor der Reaktion der zahlreich motorisierten Bürger fürchten, einige Transportvarianten ausprobieren und die dabei positiv überzeugenden Beispiele in ihr späteres Verkehrskonzept aufnehmen. Leider läuft das nicht in Prag.
Auf die Frage, ob die Nichtbeachtung dieser Aktion in der Hauptstadt mit der ohnehin angespannten Verkehrssituation zu tun habe, die nach dem Hochwasser durch den weitreichenden Ausfall der Prager Metro entstanden ist, antwortete Stepanek.
Das von der Demokratischen Bürgerpartei ODS geführte Rathaus hat 10 Jahre lang behauptet, dass sich der individuelle Autoverkehr nicht einschränken lasse, weil ihn die Menschen haben wollen. Und auf einmal hat sich nach der Flut gezeigt, dass sich das Zentrum doch weiträumig absperren lasse und hierbei weder die Versorgung noch das Bedürfnis der Bürger zur Arbeit und zu Veranstaltungen der Freizeitunterhaltung zu gelangen eingeschränkt werden. In dieser Hinsicht sind vielen Leuten die Augen geöffnet worden, was auch darin zum Ausdruck kommt, dass sich unserer Petition für den bevorzugten Einsatz von Massentransportmitteln gleich am ersten Tag 1600 Bürger angeschlossen haben. Auch sie sind zu der Auffassung gelangt, dass das Prager Stadtzentrum für Pkw gesperrt, der Transport mit Bussen und Straßenbahnen unterstützt werden sollte. Zum Beispiel durch Beibehaltung der eigenständigen Busspuren, der Einschränkung des Verkehrs in Straßen, wo Straßenbahnen fahren, oder der Einführung eines S-Bahn-Netzes.
Soweit Peter Stepanek zu den Vorstellungen der Bürgerinitiativen über die Gestaltung des innerstädtischen Verkehrs in Prag. Bis Ende September wird ein Teil eines neuen Radwegs im sogenannten Zentralpark im 13. Prager Stadtbezirk im Stadtteil Studulky eröffnet. Der Radweg soll Bestandteil eines umfangreichen Projektes Greenways Prag-Wien werden, dessen Ziel es ist, einen Korridor von Radwegen von europäischer Bedeutung zu errichten. Die Organisation Greenways setzt sich auch sonst für die Errichtung neuer Radwege in der tschechischen Hauptstadt ein. Martina Schneiberger befragte den Manager der internationalen Greenways-Projekte zu diesem Thema.
Also wir sind auch, ich zum Beispiel und meine Kollegen, wir sind auch tätig in einer Arbeitsgruppe vom Prag Magistrat, wo wir versuchen, die Stadt zu überzeugen, dass die Radwege nicht nur für Touristen gebaut werden sollten, weil das ist meistens die Idee von unseren Bürgermeistern und von den Repräsentativen von dem Staat, dass man die Radwege nur zum Tourismuszwecken bauen muss. Das ist sicherlich nicht unsere Überzeugung, weil wir denken, die Radwege werden vor allem von den lokalen Leuten benutzt, auch auf dem Radweg Prag-Wien. Also das ist auch unser Ziel, einfach eine Alternative im nachhaltigen Verkehr anzubieten den Menschen. Nicht nur mit den Autos zu reisen, sondern mit dem Fahrrad aus einem der billigsten und ökologischsten Verkehrsmittel.
Jetzt in dieser Verkehrssituation nach dem Hochwasser haben vielleicht mehrere Leute zu Fahrrad gegriffen anstelle des Autos. Meinen Sie, dass diese Gewohnheit bleibt? Also ist das nur vorübergehend?
Also wir hoffen so. Also unsere Stiftung, Partnerschaftsstiftung, unterstützt auch kleine Projekte in Prag, die an die Promovierung von Radwegen und Radwegebenutzung zielen. Wir veranstalten auch jeden Monat zum Beispiel veranstalten wir eine Radreise, die wird jeden dritten Donnerstag im Monat arrangiert, wo sich die Prager Radfahrer treffen und die reisen zusammen und wir meistens platzieren Anforderungen an die Stadt, mehr Radwege zu bauen.
Soweit Daniel Morek von der Organisation Greenways. Es bleibt nur noch hinzuzufügen, dass sich das Projekt eines Radwegs im Zentralpark in Prag 13, der Bestandteil der Greenways Prag Wien sein wird, sich um den Preis für das beste Greenways-Projekt in Europa bewerben wird. Und das war's auch schon heute wieder von unserem Tagesecho. In unserem Programm geht es nun weiter mit unserer Sendereihe Begegnungen und Martina Schneiberger war.
Begegnungen.
Willkommen zu dieser Ausgabe der Begegnungen. Am Mikrofon begrüße Martina Schneiberkova. Am vergangenen Sonntag wurde in der Nähe der ostböhmischen Stadt Teplice nad Metují, zu Deutsch Weckelsdorf, ein Mahnmal errichtet, das an die größte Tragödie der Nachkriegszeit erinnern soll, die sich in der Region von Broumov abspielte. An der feierlichen Enthüllung des Denkmals nahmen führende tschechische Politiker, darunter Senatspräsident Peter Pithart und der Vorsitzende des Abgeordnetenhauses Lubomír Zaorálek teil, sowie Vertreter der Sudetendeutschen, wie zum Beispiel der Vorsitzende der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bernd Posselt. Das Mahnmal wurde auf Initiative des Stadtrats in Teplice nad Metují und von drei NGOs errichtet. Anja Decker ist Mitarbeiterin einer dieser NGOs, der Vereinigung für freiwillige Aktivität INEX. Sie bemerkte zur Errichtung des Mahnmals.
Ja, und zwar befindet sich dieses Denkmal in einer kleinen Stadt namens Teplice nad Metují und es befindet sich in dem ehemaligen Sudetengebiet. Und wir haben versucht, als Zeichen der Versöhnung ein Denkmal zu setzen, was die Nationalitätenkonflikte zwischen beiden Ländern, beiden Völkern anspricht. Und dabei haben wir uns versucht, als Inspiration ein sogenanntes Versöhnungskreuz zu errichten und was eine alte tschechische Tradition ist. Und zwar geht es darum, dass dieses Kreuz in der Geschichte Konflikte zwischen verschiedenen Familien, verschiedenen Dörfern lösen sollte. Das heißt, man hätte ein Kreuz errichtet und damit sollten die Konflikte beigelegt werden und man sollte wieder auf eine friedliche Zukunft hinblicken können. Und als diese Inspiration haben wir zusammen mit dem Steinmetz Petr Honzátko ein solches Kreuz errichtet, zusammen mit anderen Teilen in einem dreiteiligen Denkmal. Und dieses Kreuz soll allen Menschen gewidmet sein, die unter den Nationalitätenkonflikten vor und auch direkt nach dem Zweiten Weltkrieg in dieser Region gelitten haben.
Das Versöhnungskreuz soll an das tragische Ereignis vom 30. Juni 1945 erinnern, als während der sogenannten wilden Vertreibung an der tschechisch-polnischen Grenze 23 alte Menschen, Frauen und Kinder erschossen wurden. Die Hauptschuld an dem Ereignis tragen die Vertreter der damaligen Volks- und Militärmacht. Die Untersuchung des Falls wurde nach dem kommunistischen Putsch im Februar 1948 eingestellt, sodass die Schuldigen nie bestraft wurden. Trotzdem gab es unter den Bewohnern der Region auch negative Reaktionen auf die Errichtung des Versöhnungskreuzes. Die Bürgermeisterin erhielt sogar Drohbriefe. Anja Decker meint dazu.
Ich glaube, zum einen ist es erstmal auf einem gewissen Missverständnis beruhend, weil wir uns als Inspiration das letzte Verbrechen dieser Art in der Gegend genommen haben. Und dieses Verbrechen ist halt an Deutschen geschehen worden. Das heißt, dass Deutsche infolge dieser wilden Vertreibung in der Tschechischen Republik dann gelitten haben. Und in diesem Fall wurden halt 23 deutsche Menschen getötet. Aber uns war wichtiger, dieses Ereignis herauszugreifen, weil es eben das letzte gewesen ist, was in dieser Gegend geschehen ist. Und wir hoffen, jetzt sozusagen die Versöhnungsgeste dahin zu geben, dass dieses Verbrechen auch das letzte bleiben soll. Wie ich schon gesagt habe, sind es ja drei Teile dieses Denkmals. Und zwar symbolisieren dieser Weg, in den 23 behauene Steine säumen, symbolisieren schon die deutschen Opfer. Aber wenn man dann sich selbst dieses Kreuz anschaut, ist auf diesem Kreuz nur die Inschrift zu sehen, den Opfern der Nationalitätenkonflikte oder den Opfern des Unrechts gewidmet. Und zwar allen Opfern. Und in dem Sinne soll das Hauptdenkmal nicht ein spezielles Ereignis ansprechen, sondern vielmehr dazu beitragen, dass nach diesem Ereignis, was eben das letzte war, der Konflikt jetzt gelöst ist und wir uns auf die Zukunft hin ausrichten können. Dass die Zukunft wieder vielleicht frei von diesen Hintergedanken sein kann.
Vom ostböhmischen Debrecen an Metui kommen wir nach Bayern, wo vor einigen Tagen in Freising der 6. Internationale Kongress der deutschen katholischen Organisation Renovabel stattfand, an dem auch zahlreiche Vertreter aus Tschechien teilnahmen. Danach fragte ich übrigens den Journalisten Markus Bauer.
Wie war die tschechische Teilnahme an diesem Kongress? Soviel ich weiß, war dort Erzbischof Graubner und Bischof Mali.
Ja, es waren laut Teilnehmerliste ca. 20 Leute aus der Tschechischen Republik, wobei es gemischt war. Es ging also vom Bischof Graubner aus Olmütz mit seinem Sekretär über Weihbischof Mali aus Prag mit einigen Mitarbeitern über Bischofsvikare verschiedener Diözesen aus Pilsen, aus Budweis bis hin zu Vertretern von christlichen und katholischen Verbänden und Einrichtungen, zum Beispiel Vertreter der Christlichen Akademie, Tschechischen Christlichen Akademie in Prag, der Christlichen Akademie in Brünn oder auch Caritas-Vertreter oder Vertreter anderer theologischer, sozialpädagogischer Einrichtungen. Also es war ein gemischtes Publikum, sowohl Geistliche als auch Laien, die Verantwortung tragen.
Sie haben die Caritas-Vertreter erwähnt. War vielleicht während des Kongresses auch über die Hilfe für die überschwommenen tschechischen Gebiete die Rede?
Also im offiziellen Teil, das heißt in den Vorträgen und in den Arbeitskreisen, ging es explizit nicht darum. Ein tschechisches Thema war in den Arbeitskreisen die Folge der Benesch-Dekrete, aber wenn Sie mich auf die Flutopfer ansprechen, so stellte ich fest, dass in den Gesprächen zwischen den Veranstaltungsprogrammpunkten oder beim Mittags- oder Abendtisch schon Vertreter von Institutionen, deutsche Verbandsvertreter, Kirchenvertreter herangetreten sind mit Ideen ihrerseits bzw. mit der Frage, inwieweit eine Unterstützung der Flutopfer in Tschechien möglich sei.
Markus Bauer unterstrich das Wichtigste von dem Kongress wie folgt.
Ich denke, dass Renovabis auch in Zusammenarbeit mit anderen Trägern und kirchlichen Verbänden, die schon vor der Zeit von Renovabis wurde erst 1993 gegründet, also mit Verbänden und Trägern, die schon länger hier tätig sind, eine gute Zusammenarbeit im Laufe dieser knapp 10 Jahre geschaffen hat und dass vieles an Hilfsmöglichkeiten und Unterstützungsmöglichkeiten auch im Zusammenwirken und in der Zusammenarbeit von Renovabis mit unterschiedlichen Trägern auf kirchlicher Ebene geschieht und auch künftig geschehen wird.
Soweit Markus Bauer über den Kongress der Organisation Renovabis. Damit ist die heutige Ausgabe der Begegnungen beendet. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberkova. Thank you.
Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.